Ja? Habe ich richtig gezählt? Ja. Wie bitte? Sonntag ist vergessen. Samstag reist man an und dann Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch ist der vierte Tag. Dankeschön. So, wenn man jetzt noch vorhat, bis Donnerstag zu bleiben und erst am Freitag abzureisen, dann gilt man als Sesshafter. Ja? Und du weißt normalerweise, wie lange du bleiben möchtest. Normalerweise. Okay? Wenn du allerdings von vornherein weißt, du möchtest unabhängig vom Einreise- und Ausreisetag weniger als 4 Tage oder genau 4 Tage bleiben, dann giltst du immer noch als Sesshafter. Als Reisender. Dann giltst du natürlich als Reisender. Okay? So. Das ist Nummer 1. Manche Reisen sind aber anders. Manche Leute verreisen, um etwas zu erledigen. Wenn du verreist zu einem Ort, um etwas zu erledigen, dann giltst du als Reisender, solange bis die Sache erledigt ist. Dann giltst du als Reisender, bis die Sache erledigt ist. Das heißt, du bist in einem Ort, und du, aber voraussetzend, du weißt nicht, wie lange du bleiben möchtest. Wenn du weißt, dass du so länger bleiben wirst, weil die Sache, die du erledigen wirst, nicht unter einem Jahr, also zum Beispiel im Studium oder ähnliches, ja, dann bleibst du natürlich, bist du sofort also sesshafter, sobald du dort ankommst. Ja. Aber, also wenn du jetzt ankommst, und es kann sein, du erledigst die Sache innerhalb von 3 Tagen, kann auch 4, kann auch 5, kann auch 6, kann auch 7, du weißt nicht, wann es erledigt sein wird, dann bist du Reisender, solange du mit dieser Sache beschäftigt bist. Bis die Sache erledigt ist. Ja. Und liebe Geschwister, dies ist auch die Ansicht von Sa'id ibn al-Musayyib, einer der 7 Fuqaha von Medina gewesen, rahimahullah. Er sagte seinen berühmten Spruch: Man aqama arba'an atamma arba'an. Das heißt, wer an einem Ort 4 Tage bleibt, der muss auch 4 Raka'at beten. Wer an einem Ort 4 Tage bleibt, der muss auch 4 Raka'at beten. Und diese Ansicht stützt sich auf Folgendes. Diese Ansicht stützt sich auf Folgendes. Und zwar, ihr wisst ja, dass die Muhajirun sind ja von Makkah nach Medina ausgewandert. Okay? Und diese Auswanderung für Allah subhanahu wa ta'ala bedeutet für den Muhajir, dass er nicht mehr zu dem Ort, den er für Allah subhanahu wa ta'ala verlassen hat, zurückkehren darf. Nie wieder. Gemeint ist nie wieder, um dort sesshaft zu bleiben. Das darf man nicht. Du verlässt einen Ort für Allah subhanahu wa ta'ala, dann darfst du nie wieder in deinem Leben zu diesem Ort, also wenn du Hijra machst für Allah subhanahu wa ta'ala, Hijra gibt es bis Yom al-Qiyam. Ja? Du darfst, wenn du einen Ort für Allah subhanahu wa ta'ala wegverlassen hast, also Hijra gemacht hast, darfst du nicht zu diesem Ort zurückkehren, um dort wieder zu wohnen. Das geht nicht. Das ist auch logisch. Okay? Und das haben ja die Muhajirin oder die Muhajirun, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, gemacht. Und deswegen, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal mit den Muhajirun nach Mekka zurückgegangen ist, hat er zu ihnen gesagt, dass sie dort nur maximal 3 Tage verbleiben dürfen. Hat er zu ihnen gesagt, dass sie in Mekka, hat er ihnen erlaubt, ihr dürft dort 3 Tage bleiben. Und danach sollt ihr den Ort wieder verlassen. Das heißt, dann sollt ihr Mekka wieder verlassen und nach Medina zurückkehren. Und offensichtlich ist der Grund dafür, dass wenn man nämlich 4 Tage oder mehr bleibt, dass man dann als Sesshafter gilt. Dass man als Sesshafter gilt. Okay? Und das ist die Ansicht, auf die man sich stützt in diesem Bezug, wenn man auf Nummer sicher gehen möchte. Ja? Die Problematik, die sich ergibt, ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal an einem Ort 15 Tage lang geblieben ist. Dass er in Tabuk 20 Tage geblieben ist. Dass er in Mekka, in dem Jahr, an dem Mekka befreit worden ist, 19 Tage geblieben ist. Und er hat immer die Gebete gekürzt. Und wie sind diese Hadithe zu verstehen? Ja, genau eben, liebe Geschwister, damit die Hadithe sich nicht widersprechen, versteht man immer die zweideutigen oder mehrdeutigen Hadithe im Lichte der eindeutigen Hadithe. Und die Tatsache, dass er in einem Ort 19 Tage geblieben ist oder 20 Tage geblieben ist, könnte sein, der Grund dafür könnte sein, dass er etwas zu erledigen hatte. oder dass er nicht genau wusste, dass er wirklich 19 Tage dort bleiben will. Man wollte eigentlich weniger bleiben, aber es hat sich hinausgezögert. Ja? Und deswegen, weil es diese Mehrdeutigkeit in diesem Hadith steckt, kann man sich nicht auf diesen Hadith stützen und sagen, man darf bis zu 19 Tage oder 20 Tage an einem Ort bleiben und dort sesshaft bleiben. Ja? Und daher kommen, wie gesagt, die Geschwister manche verschiedene Ansichten. Deswegen sagte, soweit ich weiß, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, wenn du vorhast, mehr als 4 Tage zu bleiben, dann bist du sesshaft. Und dann sagte er, sobald du dann 15 Tage geblieben bist, nach einer Ansicht 15 Tage geblieben bist, dann giltst du als Sesshafter, auch wenn du noch länger bleiben möchtest. Also irgendwann mal nach 15 Tagen, egal, jetzt bist du sesshaft fertig. Ja? Also diese Ansicht gibt es nämlich auch diesbezüglich. Ja? Und die verschiedenen Ansichten sind unter anderem die folgende, und zwar bei dem Hanbalitischen Madhhab, sobald du mehr als 4 Tage vorhast zu bleiben, bist du ein Maqil. Und bei Imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala ist es größer gleich 4 Tage. Und der Unterschied ist klar, bei den Hanbaliten, wenn du 4 Tage bleibst, bist du immer noch ein ein Reisender, ja, weil du musst mindestens 5 Tage dort bleiben. Und beim Schafi'itischen Madhab musst du mindestens 4 Tage vorhaben zu bleiben. Und das ist offensichtlich die Ansicht, die sich direkt stützt auf den Hadith, den wir vorhin erwähnt haben. Ich habe ja vorhin gesagt, wenn man an einem Ort, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam den Muhajirin gesagt hat, dass sie 3 Tage nur dort bleiben dürfen. Das weist auf was hin? Dass wenn sie 4 Tage bleiben würden, dann gelten sie als sesshaft. Das dürft ihr ja nicht, weil ihr seid Muhajirun. Habt Hijra gemacht für Allah. Okay? Und deswegen sagte er, 4 Tage oder mehr und der Einreisetag und Ausreisetag gilt nicht. Und wie gesagt, das ist die bevorzugte Ansicht. Also größer gleich 4 und der Einreisetag und der Ausreisetag gilt nicht. Und bei Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala, erste Ansicht, dass es eben wenn es mehr als 15 Tage sind. Mehr als 15 Tage vor Ort an einem Ort zu sein. Also wenn du 2 Wochen Reise machst, dann nicht. Okay? So das grob gesagt. Also auch bis 15 Tage. Folgende Sache gehört aber auch dazu. Und zwar Abdullah ibn Umar, radallahu anhu, der war einmal in Aserbaidschan unterwegs. Und dann war er, konnten sie nicht vorankommen aufgrund von Schnee. Kamen sie nicht voran. Und dann waren sie 6 Monate lang festgehalten worden durch diesen Schnee. Konnten 6 Monate lang nicht voranschreiten. Ja? Wurde irgendwie zugeschneit, wahrscheinlich ein paar Meter. Und da konnten die Kamele wohl nicht mehr durch oder Pferde, was auch immer. Auf jeden Fall, in dieser Zeit hat er die Gebete alle gekürzt. 6 Monate lang am gleichen Ort. Das ist ein wunderbares Beispiel für was? Dass solange man immer noch auf der Reise ist und nur wartet, bis man weitergehen kann, darf man noch seine Gebete kürzen, wie wir gesagt haben. So. Jetzt gucke ich mal auf die Uhr. Ach, wir haben erst 45 Minuten, Alhamdulillah. Dann, was schlagt ihr vor, machen wir so 2,5 Minuten Pause? Okay? Weil dann machen wir noch das Thema von, das sind die Gebete zusammenfasst. Das gehört ja auch noch zum Reisegebet dazu und dann haben wir den Abschnitt vorbei. Wallahu a'lam. Bismillah, Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nun kommen wir zum nächsten Punkt des Reisegebetes, und zwar das Zusammenfassen der Gebete. Und zwar der Reisende, für ihn ist es erlaubt, dass er das Dhuhr und Asr Gebet zusammenfasst. Und ebenso, dass er das Maghrib und Isha Gebet zusammenfasst. Und jeweils in einer der beiden Zeiten. Das bedeutet, er hat die Möglichkeit zu sagen, ich möchte das Dhuhr und Asr Gebet hintereinander beten zur Dhuhrzeit. Er kann auch sagen, ich möchte das Dhuhr und Asr Gebet zur Asr-Zeit verrichten. Das ist eins. Nummer zwei, er kann sagen, ich möchte das Maghrib und Isha-Gebet beides zur Zeit von Maghrib verrichten. Oder er kann sagen, ich möchte das Maghrib und Isha-Gebet beides zur Isha-Zeit verrichten. Und das ist überliefert worden über den Propheten sallallahu alaihi wasallam bei Abu Dawud, Tirmidhi und anderswo, der Hadith ist sahih. Und zwar, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Hadith Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu, er sagte, إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر ويصليهما جميعا. Wenn er losgezogen ist, noch bevor die Sonne sich geneigt hat. Ihr wisst, zur Dhuhr-Zeit, da ist die Sonne gerade ein bisschen geneigt. Weil wenn die Sonne im Zenit steht, ganz oben, das ist die verbotene Zeit. Wenn sie ein bisschen sich jetzt neigt in Richtung Westen, dann beginnt die Dhuhr-Zeit. So, er sagte, wenn er bevor diesem Neigen der Sonne losgezogen ist, bei der Schlacht von Tabuk, bei dem Feldzug von Tabuk, bei der Reise von Tabuk, dann hat er, logischerweise, hat er das Dhuhr-Gebet erst zur Asr-Zeit verrichtet. Weil er wollte nicht, dass durch die Gebete die Reise unterbrochen wird. Ganz einfach. Ja? Und dann verrichtete er sie gemeinsam zur Asr-Zeit. وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ صَلَّ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ سَارَ. Dann sagte er, radiallahu anhu, wenn der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, losgereist ist, erst nachdem die Sonne sich geneigt hat, das heißt, nachdem die Dhuhr-Zeit, Mittagsgebetszeit eingetroffen ist, hat er zuerst das Dhuhr- und das Asr-Gebet verrichtet, also zur Dhuhr-Zeit beides, und dann ist er losgereist. وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء. Und dasselbe hat er getan in Bezug auf das Maghrib-Gebet und das Isha-Gebet. Deswegen, liebe Geschwister, dieser Hadith lehrt uns, dass es am besten ist, dass man die Gebete nur zusammenfasst, wenn es einen Grund dafür gibt. Denn dieser Hadith gibt das deutlich her. Ja? Und zwar hat der Prophet Hassan das gemacht, in diesem Fall so und dem anderen Fall so, und eindeutig, damit er nicht die Reise unterbrecht dadurch, dass man alle vom Kamel absteigen, alle Wudu machen und was nicht, was sich waschen und so und sich aufstellen, die Adan, das nimmt alles Zeit. Ja? Damit das nicht passiert, hat er seine Gebete eben dann zusammengefasst. Und das ist das Beste zusammengefasst von allem. Das ist das Beste, dass man seine Gebete zur richtigen Zeit verrichtet, es sei denn, es gibt einen Grund, wie diese, man hat irgendwas zu erledigen, dann darf man seine Gebete zusammenfassen. Und man darf sie auch zusammenfassen ohne Grund, aber am besten ist, wie gesagt, das, was wir gesagt haben. Und deswegen die Malikiyya, die sind der Ansicht, dass man nur in solchen Fällen, wie es hier überliefert ist, seine Gebete zusammenfassen darf. Und zwar indem man, wenn man Zeit gewinnen möchte. Wenn man Zeit gewinnen möchte. Auf der Reise gerade ist und nicht dadurch unterbrochen werden möchte. Und das ist also auf jeden Fall die richtigere Ansicht, im Gegensatz zu der Ansicht der Hanafiya, die der Ansicht sind, dass das Zusammenfassen der Gebete nur bei Hajj gültig ist. Und zwar bei Hanafiya gilt das Zusammenfassen der Gebete nur bei der Hajj, und zwar wann genau? Und zwar, wenn man in Arafat gewesen ist, verrichtet man das Dhuhr und das Asr Gebet zusammen zur Dhuhr-Zeit. Und danach, wenn die Sonne untergegangen ist, geht man nach Muzdalifa. Und in Muzdalifa verrichtet man dort, wenn man ankommt, das Maghrib und Isha-Gebet. Gemäß der Sunna zur Zeit von Maghrib. Aber ihr wisst, dass man heutzutage vielleicht erst zur Isha-Zeit ankommt, was sehr, sehr wahrscheinlich ist. Manche sogar kommen erst zur Fajr-Zeit an. Ja, können dann gleich weiterreisen nach Mina. Auf jeden Fall, dann verrichtet man sein Gebet in Muzdalifa, Maghrib, Isha zusammen. Ja? Und bei den Hanafiten gilt dies nur. Aber der Hadith ist eindeutig, der Hadith von Tabuk hier, bei Tirmidhi und Abu Dawud, Hadith Sahih. Man darf die Gebete also zusammenfassen, im Gegensatz zu dem, was sie gesagt haben. Und Allah weiß am besten Bescheid. Ja? Und wie gesagt, wenn man aber auf der Reise ist und sich irgendwo niederlässt und dort bleibt, ein Tag, zwei Tage, und man hat jetzt nicht irgendwas zu erledigen, dann ist es besser, man verrichtet seine Gebete zur richtigen Zeit, weil so ist auch ursprünglich gesehen die ganze Sache. Ja, normalerweise soll man dieses Gebet zur richtigen Zeit verrichten. Jetzt ist aber nicht nur die Reise der einzige Grund, warum man seine Gebete zusammenfassen darf, sondern es gibt auch andere Gründe, in denen man die Gebete zusammenfassen darf. Und weil dies also jetzt hier angemessen ist zu erwähnen, erwähnen wir dies. Es gibt Hadithe, die überliefert sind über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, die darauf hinweisen, dass man aus anderen Gründen als aus auf der Reise seine Gebete zusammenfassen darf. Und darüber gibt es mehr als eine Ansicht unter den Ulama. Die Mehrheit der Ulama sind der Ansicht, dass diese Hadithe sich alle darauf beziehen, dass man im Grunde genommen nur das Dhuhr-Gebet hinausschiebt bis zum Ende der Dhuhr-Zeit und dann, sodass praktisch nur so viel Zeit übrig bleibt, dass man sein Dhuhr-Gebet verrichten kann. Und danach wartet man kurz, bis die Asr-Zeit eintrifft und man dann sein Asr-Gebet verrichtet. Das Gleiche sagen sie, die Hadithe beziehen sich darauf, dass man sein Maghrib-Gebet so weit hinausschiebt, dass nur noch so viel Zeit übrig bleibt, dass man sein Maghrib-Gebet verrichten kann, sodass man danach nur noch ein paar Momente warten muss und dann beginnt das Isha-Gebet und dann verrichtet man das Isha-Gebet und dann ist es so, als hätte man seine Gebete zusammengefasst. Sie nennen das Jam'un Suri. Ja? Ja. Und ein Beweis dafür, oder der Beweis dafür, dass man dies machen darf, ist der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dem er zu einer Frau gesagt hat, die an unregelmäßigen Blutungen litt, ist die Hada. Ja? Das ist die, also im Gegensatz zu der normalen Blutung der Frau Al-Hayd gibt es Al-Istihada. Und bei Al-Istihada, ihr wisst ja logischerweise, wenn Blut austritt, ist Istihada Blut, dann verliert die Frau ihren Wudu. Ja? Und es ist besser für sie, wenn sie Russel macht sogar. Es ist besser für sie, wenn sie Russel macht in diesem Fall. Aber der Prophet hat ihr der Istihada Frau Folgendes empfohlen. Er sagte: وَإِنْ قُوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِ الظُّهُرَ وَتُعَجِّلِ الْعَصْرِ فَتَغْتَسِلِينَ ثُمَّ تُصَلِّينَ الظُّهُرَ وَالْعَصْرَ جَمْعًا ثُمَّ تُؤَخِّرِ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِ الْعِشَاءِ ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَافْعَلِي. Und so sagte der Prophet, wenn du stark genug bist, dein Dhuhr-Gebet hinauszuschieben und dich mit dem Asr-Gebet zu beeilen und dafür den Ghusl zu verziehen und dann das Dhuhr- und Asr-Gebet zusammen zu verrichten, und wenn du auch das Maghrib-Gebet hinausschieben kannst und das Isha-Gebet zu Beginn der Zeit, also dich mit dem Isha-Gebet beeilen kannst und dafür dann auch den Ghusl vollziehst und diese beide Gebete zusammenfasst, dann tu es. Dieser Hadith ist bei Imam Ahmad Abu Dawud und Tirmidhi sagt, der Hadith ist sahih, und Al-Albani rahimahullah sagt, der Hadith ist hasan. Und dieser Hadith ist ein klarer Beleg dafür, dass die Frau dies tun darf. Dass eine Frau dies tun darf. Und das gilt selbstverständlich nicht nur für einen Mustahada, sondern es gilt auch für die kranke Person. Jemand, der krank ist, darf auch diese Sache tun. Denn dadurch wird ihm die Sache also deutlich erleichtert. Und er braucht nur einmal den Wudu vollziehen. Und dadurch hat er die Sache also eindeutig viel, viel leichter. Aber nach der bevorzugten Ansicht, wenn es auch nicht möglich ist für die Frau dies zu tun, ja, dann darf die Mustahada-Frau ihre Gebete ganz zusammenfassen. Ja. Genauso wie der Kranke, wenn er auch nicht imstande ist dies zu tun, dann darf er auch seine Gebete ganz zusammenfassen zu einem von den beiden Zeiten. Und zwar hat nämlich Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu arda gesagt: Jam'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama bayna al-dhuhri wal-asr wal-maghrib wal-isha bil-madina min ghayri khawfin wala matar. Faqila li ibn Abbas ma arada ila thalik, qala arada alla yuhrija ummatah. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu sagte: Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat das Dhuhr und Asr Gebet auf der einen Seite und das Maghrib und Isha Gebet auf der anderen Seite in Medina, und die Betonung Medina bedeutet, dass er eben sesshaft war und nicht auf der Reise war, ne? In Medina min ghayri khawfin wala matar, weder aus Angst noch aus wegen Regen, weder aus Angst noch wegen Regen zusammengefasst. Dann sagte man zu Ibn Abbas, was wollte er damit bezwecken? Dann sagte er, arada alla yuhrija ummatah, er wollte es seiner Umma nicht schwer machen. Und er wollte seine Umma nicht bedrängen. Und dieser Hadith ist ebenfalls sahih und er ist bei Abu Dawud und bei Ahmad überliefert. Und bei Ahmad heißt es, Das ist bei Abu Dawud unter anderem überliefert. Der Hadith ist sahih. Und die Frage ist, also natürlich, die Mehrheit der Gelehrten haben gesagt, auch dieser Hadith bezieht sich darauf, dass man seine, dass es sich bezieht, entweder den Grund kannte man nicht, es gibt einen Grund, der uns nicht klar ist, oder sie haben gesagt, er hat das Gebet hinausgeschoben, das andere Gebet vorgezogen und so sah es so aus, als hätte er es zusammengefasst, hatte aber nicht. Ja? Das ist eine Sache. So sagen die Mehrheit der Gelehrten. Aber wir sagen, dass die Person, die sich am besten auskennt über den Hadith, ist wer? Der Überlieferer, der uns diese Begebenheit erzählt. Und er wurde darüber gefragt und hat nicht diese Sache gesagt, sondern er hat gesagt, er wollte es seiner Umma nicht schwer machen. Ja? Und deswegen gilt diese Sache nicht nur in Bezug nach der richtigen Ansicht, nicht nur in Bezug auf Angst, wie es in diesem Hadith klar steht, und auch nicht in Bezug auf Regen, wie wir auch gleich sehen werden, sondern gilt in Bezug auf immer, wenn es eine deutliche Bedrängnis gibt. Ja? Wenn es also einem schwer fallen würde und anstrengend ist, dass man seine Gebete beide zur richtigen Zeit verrichtet, ja, und dann dürfte man seine Gebete zu einer der beiden Zeiten verrichten, wie zum Beispiel, wir erwähnt haben, die kranke Person oder Al-Mustahada, die eigentlich auch wie eine kranke Person ist, ja, oder nach manchen Gelehrten, wie Sheikh Uthaymeen rahimahullah gesagt hat, sogar wenn man mit einer Reisegruppe unterwegs wäre und es wäre anstrengend, jetzt anzuhalten und auszuladen und Wudu zu machen und zu beten, dann würde man auch seine Gebete zusammenfassen und später verrichten, und Allah weiß am besten Bescheid. Und selbstverständlich, liebe Geschwister, gilt das nicht im Falle von jemand, der nur auf den Punkt bringen, hier ist gemeint, dass Allah subhanahu wa ta'ala es einem leicht macht. Und hier ist nicht damit gemeint, dass er Leuten, die sowieso nicht auf ihre Gebetszeiten achten, eine Erlaubnis bekommen, dass sie ihre Gebete verrichten, wenn sie wollen. Das ist damit überhaupt nicht gemeint. Also wenn jemand sagt, oh, ich möchte nicht beten, damit wir zur Realität zurückkommen. Ja? Damit, wenn jemand jetzt sagt, zum Beispiel, ja, ich kann nicht mein Gebet zur richtigen Zeit verrichten, weil mein Chef würde mich sehen, oder ich möchte nicht von anderen Leuten gesehen werden, ich schäme mich oder so etwas, was bei den meisten Leuten der Fall ist, die nicht ihre Gebete auf der Arbeit verrichten oder ähnliches. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Hier ist gemeint eine Bedrängnis, für die du nichts tun kannst. Aber wenn du dir die Bedrängnis selbst auferlegst, weil du nicht imstande bist, weil dein Iman nicht stark genug ist, dein Gebet zur richtigen Zeit zu verrichten, das ist überhaupt nicht damit gemeint. Und solch eine Person erhält überhaupt nicht Erlaubnis, weder durch diesen Hadith noch durch irgendeinen anderen Mufti. Ja? Naja, auf jeden Fall, liebe Geschwister, ist dies, was ich gesagt habe, auch die Ansicht von Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala und anderen Gelehrten. Und zwar sagt er, innama kana al-jam'u li raf' al-haraj 'an al-umma. Er sagt, das Zusammenfassen der Gebete ist dafür da, dass die Erschwernis der Umma entnommen wird. Fa idha ihtaju ila al-jam'i jama'u. Das heißt, wenn sie das Zusammenfassen benötigen, dann sollen sie zusammenfassen. Wal ahadith kulluha tadullu 'ala annahu yajma'u fi al-waqt al-wahid li raf' al-haraj 'an ummatihi. Und er sagte, die Hadithe weisen alle darauf hin, dass er die Gebete zusammenfasste, damit zu einer Zeit und nicht zu zwei Zeiten, wie manche Gelehrte gesagt haben, damit eben diese Erschwernis seiner Umma entnommen wird. فَيُبَاحُ الْجَمْعُ إِذَا كَانَ فِي تَرْكِهِ حَرَجٌ قَدْ رَفَعَهُ اللَّهُ عَنْ الْأُمَّةِ. Also das wiederholt sich jetzt insofern, aber er sagt, ein Beispiel dafür ist eben der Kranke, der sein Gebet verrichtet. Ebenso, liebe Geschwister, ist überliefert worden, dass man beim Maghrib und Isha-Gebet die Gebete zusammenfassen darf, wenn es einen starken Regen gibt. Wenn es heftig regnet und man dadurch Angst hätte. Also, und logischerweise, das funktioniert nur, wenn es zur Maghrib-Zeit-Gebet regnet. Ja? Also, wenn es heftig regnet zur Maghrib-Zeit und die Leute würden, wenn sie nach Hause gehen und nochmal kommen zur Isha-Gebetszeit, weil es offensichtlich regnet und man davon ausgeht, dass es länger regnen wird, weil man es eben durch die Wettervorhersage weiß oder durch Erfahrungswerte weiß, oder wenn man gerade in einem Gebiet ist, es gibt Gebiete, wo es Regenzeiten gibt, ja, wo es dann monatelang dann regnet, ja, da weiß man das vor Bescheid, dann soll man auch in der Moschee das Maghrib mit dem Isha-Gebet zusammen verrichten, und das ist die Sunna. Ja. Das ist viel besser, als wenn eine Person dann zu Hause bleiben würde und seine Gebete alle zur richtigen Zeit verrichtet. Nein, wenn das Gebet verrichtet in der Moschee, das Maghrib und Isha-Gebet zur Maghrib-Zeit, und geht dann nach Hause und das war's. Dann ist er fertig für den Tag. Ja. Und gilt das auch für das Dhuhr- und Asr-Gebet? Nach Menschengelehrten ja, Menschen nein. Der Grund ist deswegen, weil beim Isha- und Maghrib-Gebet ist dunkel. Und da ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass man eher durch das Laufen im Regen, also vielleicht dreckig wird, in eine Pfütze tritt, den Weg nicht sieht und ähnliches. Ja? Und deswegen sagen wir, wenn das heutzutage das gleiche Fall sein sollte, dann okay, ja. Dann gilt das auch. Aber wenn nicht, liebe Geschwister, dann inshallah gilt das für beides. Das heißt, solange dieser Haraj da ist, diese Erschwernis da ist, diese Bedrängnis da ist bei dem Muslim, dass er eben nicht möchte, dass er klitschnach nach Hause geht und klitschnass wieder, dass er zweimal das Ganze durchmacht, dann eben darf er seine Gebete zusammen verrichten, egal ob es zum Dhuhr oder Asr Zeit gehört. Euch ist sicherlich aufgefallen, dass in keinen Worten, die ich bis jetzt gesagt habe, dass man irgendwie alle fünf Gebete zusammen verrichten darf. Das darf man niemals, gibt es überhaupt nicht. Ja? Es sei denn, man verschläft alle vier, das ist irgendein Grund, Narkose, weiß nicht was. Dann ist euch aufgefallen, dass das Fajr-Gebet niemals mit einem anderen Gebet zusammengefasst wird. Ja? Nur Dhuhr mit Asr und Maghrib mit Isha. Insofern sagt der Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, dass man auch Gebete zusammenfassen darf aufgrund des Schlammes. Ja? Das angenommen, es hat schon geregnet, aber jetzt ist Schlamm überall und du würdest dich zweimal dreckig machen müssen durch diesen Weg, weil es keinen anderen Weg gibt, außer diesen, dann ebenfalls verrichtet man seine Gebet. Oder, fasst man sein Gebet zusammen. Oder, wenn es einen starken Sturm gibt, einen kalten, starken Sturm bei Nacht gibt, ja, und all diese Beispiele, Geschwister, die nicht an sich gemeint sind, manche Gelehrte sagen, es gelten nur die Beispiele, die überliefert sind. Und andere haben gesagt, nein, das sind Beispiele, die damals passiert sind und deswegen gelten sie. Aber die Ursache, warum das gegolten hat, ist wegen der Erschwernis, wegen der Bedrängnis. Und deswegen gilt sie nicht nur in dieser Situation, sondern auch in anderen Situationen. So, und dann kommen wir schon auch fast zum Ende. Alle Gelehrte, die gesagt haben, dass man den Situationen, die wir erwähnt haben, die Gebete zusammenfassen darf, haben gesagt, dass es besser ist, das Gebet in der Moschee zu verrichten, als dass man irgendwie das zu Hause verrichtet. Und manche sagen sogar, es wäre eine Bid'ah, wenn man in diesem Fall sein Gebet zu Hause verrichtet. Ja? Weil das, was überliefert ist, die Sunna, ist, dass man es in der Moschee verrichtet. Und zu diesen Gelehrten, die wir erwähnt haben, gehören Imam Malik al-Shafi'i und Imam Ahmed rahimahullah. Denn logischerweise, wenn Abu Hanifa rahimahullah auf normalen Reisen das schon nicht erlaubt und nur beim Hajj, dann bei solchen Situationen erst recht nicht und Allah weiß am besten zusammen. Liebe Geschwister, wenn man zwei Gebete zusammenfasst, haben wir gesagt, entfallen was? Die Sunna-Gebete. Aber was nicht entfällt, ist der Dhikr. Was nicht entfällt, ist der Dhikr. Manche Leute, sie berechnen das Dhuhr-Gebet, dann Salam und dann stehen sie direkt auf und machen Iqama für das Asr-Gebet. Ja? Aber es gibt keinen Beweis dafür, dass man das weglassen soll. Ja. Es gibt einen Hadith, in dem Abdullah ibn Umar, wenn ich mich richtig entsinne, was er gesagt hat, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zwischen den zwei Gebeten kana la yusabbih. Er hat kein Tasbih gemacht. So. Wenn wir das so übersetzen, ist es falsch. Sondern yusabbih, sabbaha, bedeutet auch beten. Wie andere Überlieferungen über dieselbe Begebenheit auch hinweisen. Tasbih heißt im Arabischen nicht nur Subhanallah sagen, sondern auch Gebete verrichten. Und Abdullah ibn Umar meinte damit, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zwischen Dhuhr und Asr keine Sunna gebetet hat. Nicht die Sunna vor Asr und auch nicht die Sunna nach Dhuhr. Und als er Maghrib und Isha zusammengefasst hat, hat er keine zwei Rak'at nach Maghrib gebetet. Vor Isha gibt es keine Sunna, wie wir wissen. Und das ist damit gemeint. Aber der Dhikr, es gibt keinen Beweis dafür, dass man den Dhikr auslässt, obwohl er ist natürlich Sunna weglässt. Also begeht man keine Sünde, aber man soll ihn auf keinen Fall weglassen. Letzter Punkt, fast, inshallah, letzter Punkt, und zwar, wenn man zwei Gebete zusammenfasst, kommen wir zu einem ähnlichen Beispiel, wie du vorhin erwähnt hast. Ich möchte Dhuhr und Asr zusammenfassen, ich bin auf der Reise. Und ich bin jetzt auf dem Weg nach Hause. Dann die Voraussetzung, dass ich das darf, ist, dass ich während meiner Reise die Gebetszeit vom zweiten Gebet eintritt. Das heißt, ich möchte Dhuhr und Asr zusammenfassen. Das Asr-Gebet beginnt um zum Beispiel 4 Uhr. Ich muss bis nach 4 noch auf der Reise sein. wenn ich vor 4 Uhr, bevor Asr-Gebet eintrifft, schon zu Hause bin, darf ich nicht mein Asr-Gebet verrichten. Auf der Reise. Gekürzt. Weder noch. Ja? Sondern dann muss ich eben warten, bis ich zu Hause bin. Logischerweise. Weil die Erlaubnis ist wegen der Reise. Und die Reise, wenn ich ankomme und dann gibt es erst einen Adhan für Asr, dann habe ich die Erlaubnis also nicht also, bekommen, dass der Asr-Gebet als Reisegebet zu verrichten, weil ich gar nicht auf der Reise war, während dem Asr-Zeit. Okay? Das heißt, während meiner Reise musste der Asr-Gebet eintreffen, damit ich mein Asr-Gebet verrichten darf. Das heißt, ich muss schätzen, ja, auf Deutsch, ich muss schätzen, werde ich früher ankommen oder später ankommen. Wenn ich später, nach dem Asr-Eintreffen erst ankommen werde, dann darf ich mein Gebet auf der Reise zusammenfassen. Wenn ich dann so geschätzt habe und es ist falsch passiert und ich kam dann tatsächlich zufällig an, bevor das Asr-Gebet, das ist der Adhan geklungen ist, dann habe ich mein Gebet schon verrichtet und Allah subhanahu wa ta'ala erledigt, sagt man, legt keine Seele mehr auf, als ich es so leisten vermag und man braucht sein Gebet nicht nochmal wiederholen. Denn es gibt nicht in unserer Religion, dass man Asr-Gebet zweimal verrichten muss. Okay? Wenn ich aber davon ausgehe, dass ich vor 4 Uhr dort bin, darf ich mein Gebet nicht auf der Reise verrichten und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Eine letzte Angelegenheit noch oder vorletzte, eine ganz kurze und eine zweite. Die ganz kurze ist, und zwar wenn man zwei Gebete zusammenfassen möchte, liebe Geschwister, soll man unbedingt die Nähe haben des Zusammenfassens. Das heißt, wenn ich Dhuhr und Asr zusammen verrichten will, dann soll ich zur Dhuhr-Zeit sagen, ich will Dhuhr und Asr zu Dhuhr oder beides zur Asr-Zeit verrichten. Und nicht jetzt zum Beispiel heutzutage, jetzt an heutigen Tagen, wann fängt der Asr an? Viertel vor 4 ungefähr. Okay? So. Also nicht bitte warten und ich bete jetzt nicht und warte. Und dann gucke auf die Uhr, auch schon 4 Uhr. Ach, jetzt mache ich Dhuhr und Asr zusammen zur Asr-Zeit. Bitte das nicht machen, denn dann läufst du die Gefahr hinaus, dass du dein Gebet absichtlich verpasst hast. Ja? Sondern die musst du nie vorhaben. Das ist Nummer 1. Nummer 2. Angenommen, du hast gesagt, das passiert vielen Leuten auf der Reise, sagen, ich möchte Dhuhr-Gebet alleine verrichten zur Dhuhr-Zeit und Asr zur Asr-Zeit verrichten. Jetzt hast du Dhuhr-Gebete zum Anfang der Zeit, Viertel vor 1. Und nach einer Stunde sagst du, ich möchte doch verreisen jetzt. Und auf der Reise, vielleicht kann ich mein Asr-Gebet nicht verrichten. Darfst du jetzt dein Asr-Gebet noch verrichten? Zur Dhuhr-Zeit? Oder nicht? Die Antwort ist, inshallah, der richtigen Ansicht, ja, darf man. Weil, als Reisender ist Dhuhr und Asr wie eine Zeit. Und das Maghrib ist wie eine Zeit. Auch wenn du es nicht hintereinander verrichtet hast, aber du darfst es trotzdem noch verrichten, inshallah. Klar. So, und jetzt die allerletzte Angelegenheit ist, stellt euch vor, ihr fasst das Maghrib und Isha-Gebet zusammen. Weil es geregnet hat. Und jetzt, bevor du Assalamu alaikum wa rahmatullah gesagt hast, vom Isha-Gebet, hört es auf zu regnen. Könnte passieren. Genau das gleiche haben wir gesagt beim Tayammum. Wenn du Tayammum gemacht hast und du betest gerade und während dem Gebet gibt es wieder Wasser. Ihr habt die Hähne aufgelassen und plötzlich das Wasser kommt wieder raus. Zum Beispiel. Ja? Dann haben wir darüber gesprochen. Manche Leute haben gesagt, ab diesem Moment darfst du dein Gebet nicht verrichten. Ja? Das ist die Mehrheit, nach meinem Wissen, weil sie gesagt haben, Tayammum ist nur, solange kein Wasser da ist. Sobald Wasser da ist, ist dein Tayammum ungültig. Und andere haben gesagt, Tayammum reinigt einen an sich. Das heißt, man ist sauber, rein. Und das ist ein Ersatz für Wasser. Und deswegen bleibt man rein. Ja? Diese Ansichten haben wir erwähnt. In diesem Fall, liebe Geschwister, gibt es zwei Ansichten. Und warum kommen diese zwei Ansichten zustande? Weil die Frage ist, geht es darum, dass es geregnet hat, während man Allahu Akbar gesagt hat, den ersten Takbir des Gebetes, Takbir al-Ihram? Oder geht es darum, wenn man das sagt, es geht nur darum, dass du Allahu Akbar sagst, in diesem Moment musste es geregnet haben, damit du überhaupt beten darfst, dein Isha-Gebet zur Maghrib-Zeit. Dann natürlich darfst du dein Gebet zu Ende verrichten, auch wenn es mittendrin nicht mehr regnet. Wenn du aber allerdings der Ansicht bist, dass das Gebet die gesamte Zeit, es musste die ganze Zeit regnen, weil der Grund, warum du betest, ist, weil es regnet. Deswegen musst du auch die ganze Zeit regnen, damit du beten darfst. Ja? Dann darfst du dann musst du, wenn es aufhört zu regnen, bevor du Assalamu alaikum wa rahmatullah vom Isha-Gebet sagst, dein Gebet abbrechen und dein Gebet zu Isha-Gebet nochmal wiederholen. Und das ist mit Sicherheit die richtigere Ansicht, wallahu ta'ala a'lam, also zumindest nach manchen gehört die richtigere Ansicht, weil eben der Grund des Zusammenfassens das der Regen ist. Und deswegen sagen sie, wenn es vorher aufgehört hat, dann ist eben dein Gebet ungültig. Und Allah weiß am besten Bescheid und tut mir leid, dass ich euch ein bisschen zu lange auf die Folter gespannt habe heute, aber inshallah war es sinnvoll. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.